Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum zweiten Donnerstagskonzert des Mozarteumorchesters Salzburg im großen Saal des Mozarteums unter der Leitung unseres ehemaligen ersten Gastdirigenten Trevor Pinnock, der schon seit vielen Jahren ein gern gesehener und gern gehörter Gast unseres Orchesters ist, und mit der jungen russischen Pianistin Alexandra Dovgan, welche zum ersten Mal bei uns mit dabei ist. Es eilt ihr schon ein großer Ruf voraus. Am Beginn des Konzerts steht vielleicht ungewöhnlicherweise die Symphonie und am Ende, also an zweiter Stelle in diesem Fall, das Klavierkonzert. Das hat aber auch chronologische Gründe, denn Haydns Symphonie Nummer 86 in D-Dur aus dem Jahr 1786 ist ja vor Beethoven entstanden. Dieser Joseph Haydn war allerdings auch ein Lehrer Ludwig van Beethovens. Als Beethoven im Jahr 1791 nach Wien gekommen ist, um nach eigenen Worten Mozarts Geist aus Haydns Händen zu empfangen, hat er einige Stunden bei Joseph Haydn genommen. Die haben aber eigenartigerweise nicht so wirklich funktioniert. Die beiden waren wohl zu unterschiedliche Charaktere, haben einander aber sehr geschätzt. Beethoven hat dann bei Antonio Salieri und Johann Georg Albrechtsberger noch weiter studiert und Haydn hat ihn einmal als den neuen Großmogul der Musik bezeichnet. Die Symphonie in D-Dur aus dem Jahr 1786 ist eine der sogenannten Pariser Symphonien. Haydn hat für eine Freimaurerloge in Paris die Longe Olympique und für deren Privatkonzerte, aber auch für die öffentlichen Concerts Spirituels eine Reihe von Symphonien komponiert, die zu seinen bedeutenden späten Werken zählen. War Haydn jemals in Paris? Nein, er war nur dann später in London, wo er ja sozusagen die größten Triumphe seines Lebens gefeiert hat. In Paris war er nicht, er war überhaupt nicht ein Mann großer Reisen. Den Großteil seines Lebens hat er im heutigen Burgenland, also in Eisenstadt und in Esterhazy, in Diensten des Fürsten Esterhazy verbracht. Er war auch oft in Wien oder in Pressburg, dem heutigen Bratislava. Aber ein wirklich herumreisender Komponist war er nicht. Desto mehr hat er dann diese Londoner Jahre genossen. Die Verhandlungen für Paris, die führte ein sehr interessanter Mann, nämlich Joseph Bollon Chevalier de Saint-Georges. Das war der Sohn eines französischen Offiziers und einer Farbigen, kam aus Mittelamerika, fühlte sich als Franzose und war auch ein sehr achtbarer Komponist und eben auch ein Mitglied dieser Freimaurerloge. Beethoven und er sind einander allerdings nie begegnet, also das funktionierte alles schriftlich. Beethovens Französisch war offenbar brauchbar. Jetzt ist mir da Beethoven hineingerutscht. Die beiden sind gerade in diesen beiden Stücken ja relativ nahe. Entschuldigen Sie bitte, wir sind derzeit immer noch bei Haydn. Haydn schreibt hier für ein großes Orchester, nämlich für ein Orchester, das eigentlich das größte der damaligen Zeit gewesen ist. Die Pariser hatten immerhin 50 Streicher, 15 Bläser und Pauken. Das war mehr als das Doppelte, als Haydn in Esterhazy zur Verfügung gehabt hat. Wenn man jetzt dem Originalklanggedanken wirklich radikal folgen würde, dann müsste man das Werk also auch so aufführen, denn es ist ja auch so uraufgeführt worden. Aber Haydn war natürlich ein flexibler Komponist. Er wusste genau, dass das Pariser Orchester eine Ausnahmestellung hatte. Ähnlich große Orchester gab es eigentlich nur in London. Und er wollte natürlich, dass sein Stück oft gespielt wird. Und darum hat er so komponiert, dass es ohne weiteres auch mit einer kleineren Streicherbesetzung möglich ist. Denn die große, die wäre ja im großen Saal des Mozarteums in Zeiten wie diesen gar nicht möglich. Die Symphonie ist mit Holzbläsern relativ kräftig besetzt, nämlich zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Fagotte, dazu kommen zwei Hörner, zwei Trompeten, Pauken und eben Streicher. Haydn legte keinen Wert auf einen süffigen Streichersound, er legte mehr Wert auf Transparenz und auf oft kammermusikalisch fokussierte Dialoge zwischen den Streichern und den Bläsern oder auch der Pauke. Und er beginnt diese Symphonie sozusagen auf leisen Sohlen mit einem Adagio im Dreivierteltakt, aus dem sich ein sehr kraftvolles, energisches Allegro spiritoso entwickelt. Spiritoso heißt ja so viel wie geistreich, und Geist und Witz, das sind Dinge, die man Haydns Musik immer nachsagen kann und die ihr auch ihren besonderen Charakter geben. Etwas ganz eigentümlich ist das folgende Largo. Dieser langsame Satz ist nämlich eigentlich ein Capriccio, das heißt, er folgt nicht der Sonatenhauptsatzform, sondern einer freien, fantasievollen Form, und dafür hatte Haydn ein prominentes Beispiel. Karl Philipp Emanuel Bach, einen Sohn des großen Johann Sebastian, der damals eigentlich der berühmteste Bach, zumindest im deutschsprachigen Raum, gewesen ist und den Haydn zwar auch nicht persönlich kannte, aber er kannte dessen Werke und er hat sie sehr geschätzt, ja, er hat sie sogar verehrt, er hat den Komponisten auf die Ferne verehrt, und er übernimmt hier Innovationen, die dieser Sturm- und Drang-Komponist Karl Philipp Emanuel in die Musik eingebracht hat. Und so erklingt dieses Capriccio, übrigens basierend auf der Basslinie des Beginns der Symphonie, allerdings ohne Trompeten und Pauken, in einer eigenwilligen Mischung aus einer Sonatenform und einer Rondoform, und zwischen den gemächlichen, besinnlichen Melodien gibt es immer wieder plötzliche, kontrastreiche, dramatische Intermezzi. Auf das Experiment folgt ein traditioneller Satz, nämlich ein gemächliches, rustikales Menuett mit einem Trio, der allerdings bereits Ländler-Tempo hat und wo das Solo-Fagott interessanterweise die Violine verdoppelt. Haydn hat also immer wieder auch mit den Instrumenten ein wenig experimentiert. Als Finale dann ein Allegro con Spirito, wieder ein geistvoller Satz und ein Satz, der dahin tollt, der ein wenig kauzig zu Beginn wirkt, aber dann wirklich Freude macht und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Von Haydn also jetzt zu Ludwig van Beethoven, und dieses zweite Klavierkonzert, das hat eine lange Geschichte. Ein Konzert in B-Dur mit der Opus Nummer 19, als zweites veröffentlicht, komponiert aber eigentlich als erstes Klavierkonzert, sieht man von einem noch früheren, unvollendeten Bonner Versuch einmal ab, beginnt die Entstehungsgeschichte des Konzerts eigentlich schon 1786. Man hat mittlerweile nachgewiesen, dass Beethoven bereits zwischen 1786 und 1788 noch in seiner Heimat in Bonn bereits Skizzen zu Themen dieses Konzerts gemacht hat, die er dann aber liegen gelassen hat. Erst Mitte der 1790er Jahre hat er weiter komponiert. Er war damals schon in Wien, er hatte seine Lehrjahre sozusagen beendet, das ist interessant, dass er bis ungefähr 1793, also bis zu seinem 23. Lebensjahr, noch auch Kompositionsschüler gewesen ist. Er war also weder ein Wunderkind mit Mozart, er war auch kein wirklicher Spätentwickler wie etwa Bruckner. Er war irgendwo dazwischen und er hat einfach länger gebraucht, zu seinem eigenen Stil zu finden. Als er den hatte, hat er sofort triumphiert, nämlich auch als Pianist. Er war als Pianist in jenen Wiener Jahren der legitime Nachfolger von Mozart. Und natürlich merkt man diesen frühen Werken noch Einflüsse Mozarts, aber auch Joseph Haydns an, aber es gibt in diesen Stücken auch schon sehr viel Eigenes, Unverwechselbares, was eigentlich nur von Beethoven stammen kann. Die Uraufführung fand mit größter Wahrscheinlichkeit am 29. März 1795 im Alten Burgtheater in Wien statt, mit dem Komponisten als Dirigenten und Interpreten seiner eigenen Klavierkomposition, dazu später dann noch mehr. Beethoven hat damals noch nicht unter Gehörlosigkeit gelitten. Das Stück ist für zwei Oboen, zwei Hörner, zwei Fagotte und Streicher komponiert, also eher klein besetzt, auch fehlt die Pauke. und es wurde dann überarbeitet. Beethoven brachte es 1798 in Prag noch einmal zu Gehör, in einer Neufassung. Dann hat er es vor dem Druck 1801 noch einmal umgearbeitet und im Lauf dieser Umarbeitungen ist das Finalrondo praktisch neu komponiert worden. Und in dieser Form kennen und lieben und hören wir heute auch dieses Konzert. Ja, zu Beethoven als Pianisten, als Interpreten seines eigenen Werks. Wie war das damals? Er schreibt in einem Brief an seinen Verleger 1801, er bittet etwas um Entschuldigung in diesem Brief, dass er sich verspätet hat mit seiner Sendung, weil er musste die Klavierstimme noch niederschreiben. Wie das bei mir so üblich ist, schreibt er dazu. Das heißt, es gab bei all diesen Aufführungen 1795, 1798 keine komplett niedergeschriebene Klavierstimme. Wir wissen aus Berichten von Zeitgenossen, von Auftritten Beethovens, auch bei anderen seiner Klavierkonzerte, dass er meistens vor einem Zettel mit Notizen gesessen ist und frei improvisiert hat. Er hatte natürlich seine Stimme im Kopf sozusagen fertig. Er hat natürlich auch mit dem Orchester geprobt, relativ wenig damals übrigens. Die Musiker waren das Improvisieren sehr gewöhnt. Und ihm ist aber ständig etwas Neues dazu eingefallen. Und nicht nur in den Kadenzen, die ja eigentlich dazu bestimmt sind, dass der Solist oder die Solistin frei improvisiert. Das wird heute sehr, sehr selten gemacht, aber damals war das so. Zum Großteil zumindest, wie wir dann auch wieder hören werden. Da gibt es natürlich Ausnahmen davon. Ja, nicht nur in diesen Kadenzen hat er frei improvisiert, sondern er hat auch mit den Orchestermitgliedern improvisiert. Also die mussten einfach mit ihm mit, die durften wahrscheinlich auch mitunter eigenes einbringen. Man muss sich so eine Aufführung eines Klavierkonzerts, bei Mozart war das übrigens auch nicht anders, nicht wie heute vorstellen. Das war kein klassisches Werk, wo man darauf geachtet hat, dass jede Note stimmt, wo man darauf geachtet hat, dass es so original wie möglich gespielt wird. Das war eigentlich eine Art Work in Progress. Das ganze Konzert erinnerte vielleicht eher an eine Jazz-Darbietung, natürlich nicht in diesem Stil, aber von der Art und Weise, wie es aufgeführt wurde. Die Säle waren so hell wie möglich erleuchtet, das Publikum durfte essen und trinken und sogar rauchen während des Konzerts und es hat sich auch mitunter unterhalten. Also es war bei weitem nicht so wie heute. Der Kunstgenuss musste vom Komponisten oder von den Interpreten erst errungen werden. Also wenn die Leute dann nicht mehr gegessen und getrunken haben, keine Nebengeräusche veranstaltet haben, dann wusste er, aha, mein Werk ist angekommen, die hören mir jetzt wirklich zu. Und das wollten natürlich auch alle Komponisten in dieser Zeit. Konzerte hießen damals Akademien, sie dauerten stundenlang, waren von kurzen Pausen durchzogen, wobei allerdings die Bewirtung auch im Saal am Platz stattgefunden hat. Also Konzert war einfach ziemlich etwas anderes, als es heute ist. Beethoven hat dieses zweite Klavierkonzert zunächst einem Edlen von Nickelsberg gewidmet. Das war einer seiner vielen aristokratischen Mäzene und auch Freunde. Dann hat er allerdings die Widmung verändert und zwar erst im Jahr 1809. Also dann wurde das Konzert sozusagen erst wirklich endgültig fertig, hat er das Stück dann dem Erzherzog Rudolf, seinem vielleicht berühmtesten Schüler, zugeeignet. Dieser Erzherzog Rudolf muss ein sehr guter Pianist gewesen sein. Er war übrigens auch ein durchaus achtbarer Komponist. Er ist nicht sehr alt geworden. Er ist im Alter von 42 Jahren als Erzbischof von Olmütz verstorben. Und er hat Beethoven auch noch dazu bewogen, die Missa Solemnis für ihn zu komponieren. Dieser Erzherzog Rudolf bekam eine erstaunlich komplexe Kadenz mit vielen Fugato-Teilen. Es gibt zwei Kadenzen von Beethoven selber. Er hat das also dann doch niedergeschrieben, zumindest für den eigenen Gebrauch, vielleicht auch zur Weiterverwendung, beziehungsweise für einen besonderen Freund und Schüler. Und es ist immer wieder spannend, welche Kadenz beim Konzert wirklich erklingt. Und diese Spannung nehme ich Ihnen jetzt auch gar nicht. Ja, wie gesagt, der Einfluss Mozarts ist hier spürbar. Im ersten Satz, Allegro con Brio, gibt es noch eine ganz traditionelle Orchestereinleitung, aber bald kommen neue Klänge, ein erstaunlicher Wechsel von Tonarten, dramatische Steigerungen, die schon dieses ganz Spezielle an Beethovens Kompositionsweise haben, das man vielleicht neudeutsch als besondere Power bezeichnen könnte, als Energie, als Vitalität, auch als Pathos im besten Sinne des Wortes, und das sowohl Mozart als auch Haydn eigentlich eher fremd gewesen ist. Also er zeigt hier schon seine deutliche Eigenart, die ihn aber nicht hindert, im zweiten Satz, dem Adagio, einen sehr lyrischen, sehr poetischen Satz zu komponieren. Ein Streicherchoral verbindet sich mit Hornsignalen, daraus entsteht das Grundthema des ganzen Satzes. Das Klavier hat allerdings immer wieder virtuose Ornamentik zu spielen, sodass der Charakter des Satzes nicht so ganz verhalten und poetisch bleibt, wie er beginnt. Der dritte Satz ist dann ein Rondo, ein Allegro molto. Hier trägt das Soloklavier das Hauptthema vor. Es entsteht eine pulsierende Spannung zwischen Lyrik und Witz. Das Rokoko trifft sozusagen auf leicht magyarisch anmutende Klänge. Und da denken wir natürlich wieder einmal an Joseph Haydn. Joseph Haydn hat ja das Magyarische, das Ungarische, auch das Anführungszeichen, unter Anführungszeichen jetzt gesagt, Zigeunerische in die Musik eingebracht. Und das hat ja dann eine große Karriere gemacht. Auch Beethoven greift hier ein wenig darauf zurück, beziehungsweise verwendet es für seine Zwecke. Der Schluss, den bilden dann Orchesterakkordschläge, ein effektvoller Schluss eines vielfältigen Konzerts. Ich wünsche Ihnen einen spannenden und erhellenden und auch unterhaltsamen Konzertabend.